Sommergottesdienste in der Gellertkirche. Sie hören die Predigt von Sozialdiakon Reto Blohr. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite gellertkirche.ch.
Aus der Genfer Übersetzung, aus dem Galaterbrief, aus dem Kapitel 4, die Verse 20 bis 31. Der Paulus schreibt: Was würde ich darum geben, gerade jetzt bei euch zu sein und im Gespräch mit euch den richtigen Ton zu finden? Denn ich weiß mir keinen Rat mehr mit euch. Ihr wollt euch also dem Gesetz des Mose unterstellen. Ich frage euch, hört ihr nicht, was eben dieses Gesetz sagt? In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin. Die Mutter des anderen war eine freie Frau. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren. Und der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden, nämlich so, dass es sich bei den beiden Frauen um zwei Bündnisse handelt. Der eine Bund, am Sinai geschlossen, bringt Sklaven hervor. Der Bund wird von Hagar repräsentiert. Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Denn dieses Jerusalem lebt mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei. Und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Von ihr heißt es in der Schrift: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nie ein Kind zur Welt gebracht hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nie Mutter geworden bist. Denn die Kinder der Einsamen werden zahlreicher sein als die Kinder der Frau, die einen Mann hatte. Ihr nun, Geschwister, gehört, genau wie Isaak, zu den Kindern, die Gott versprochen hat. Ihr verdankt euer Leben der Zusage Gottes. Und genau wie damals der Sohn, der infolge menschlich eigenmächtigem Handeln geboren wurde, den Sohn verfolgte, der durch das Wirken von Gottes Geist zur Welt kam, genau so ist es auch heute. Doch, was sagt die Schrift? Schickt die Sklavin und ihren Sohn weg. Denn der Sohn der Sklavin soll keinen Anteil an dem Erbe bekommen. Der ganze Besitz gehört dem Sohn der Freien. All das, liebe Geschwister, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklaven sind, sondern Kinder der Freien. Amen.
Vielleicht ein ungewohntes Bild mit Brille, aber der Lauf der Zeit will es. Und auch die Buchstaben danken es, dass ich einen klaren Blick habe. Wir kennen noch alle diese beiden Karten der beiden großen Detailhändler, welche ich jetzt nicht aus Werbezwecke einmal benenne. Wir tragen diese Karten ja aber auch bei uns, wenn wir zum Einkauf gehen. Und jedes Mal, wenn wir am Schluss des Einkaufes kommen, kommt dann die berühmte Frage: Haben Sie diese Karten dabei? Wir zücken sie und wir bekommen für den bezahlten Wert Punkte gutgeschrieben, um dann später mit diesen Punkten für Rabatte und andere Vorteile etwas zu bekommen, wie Gegenstände, wie Thermosflaschen, Tücher oder sonst andere Dinge. Gewiss, es ist doch eine dankbare Sache, dass wir da für unser Haushaltsbudget etwas bekommen, in dem Sinn, dass wir entlastet werden. Im Kern der Sache geht es also darum, wir bekommen für den bestimmten Wert, bekommen Punkte gutgeschrieben. Wir können sie sammeln und können dann etwas wieder einlösen. Es geht also um einen Vergütungsansatz. Ein Vergütungsansatz, wo also der Kern darin liegt, ich sammle Punkte und bekomme dafür was. Ein solches Denken, worin Punktesammelvergütung oder, wenn wir es auf einen anderen Begriff bündeln möchten, Verdienstdenken, spricht der heutige Bibeltext, worin Paulus gegen ein solches Verdienstdenken, oder wir können auch von Werksgerechtigkeit sprechen im christlichen Glauben, ankämpft und die galatischen Christen wieder für das wahre Evangelium von Jesus Christus gewinnen will. Denn die Ausgangslage in den Gemeinden in Galatien ist ja so, dass die dortigen Christen, gerade jene Glaubende mit einem jüdischen Hintergrund, die Auffassung haben, das Erlösungswerk von Jesus muss doch noch mit einem Verdienstdenken, sprich Werken, ergänzt werden. Also um wahre Kinder Abrahams und Erben der Verheißung Gottes zu werden, müssen sie sozusagen jüdisch werden, indem sie das ganze Gesetz halten. Das heißt, indem das Gesetz zum Mittel wird, um die Erlösung von Gott zu erhalten. Aber Paulus hat doch ganz reformatorisch in Galatien und überall auf der Welt, wo er hinkam, gelehrt, allein die Schrift, Gottes Wort zeigt uns, dass wir durch den Glauben allein an das Erlösungswerk von Jesus Christus, wo die Gottesgnade sichtbar wird, dass wir dadurch gerettet und gerecht werden. Das führt zu Diskussionen in Galatien. Paulus will das klären. So schreibt er diesen Brief, und als gewiefter Gesetzeslehrer konfrontiert er die galaktischen Christen mit der Frage, in Vers 21 sehen wir das: Ihr wollt euch also dem Gesetz des Mose unterstellen. Ich frage euch, hört ihr nicht, was eben dieses Gesetz sagt? Ja, wenn Paulus vom Gesetz spricht, spricht er vom ganzen Alten Testament. Und dort finden wir diese Geschichte von Abraham mit Sarah und Hagar, worauf Paulus anspielt. Also Paulus leitet diesen Gedankengang ein, indem er auf diese Geschichte zu sprechen kommt. Vers 22 steht ja: In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hat. Die Mutter des einen war eine Sklavin, also Hagar. Die Mutter des anderen war eine freie Frau, also Sarah. Es ist also so, die falschen Lehren Galatien sehen sich also voll Stolz als Kinder Abrahams. Paulus knüpft also diese Stelle auf, knüpft bei dieser Stelle an und zeigt durch die Schrift den Gemeinden, wie sie Kinder Abrahams, den Verheißungen Gottes werden können, indem sie allein ihr Vertrauen auf Christus setzen. Jetzt, wenn wir über diese Dreiecksgeschichte sprechen, ist es Paulus wichtig, dass es eine bildliche Darstellung ist. Denn er will dadurch eine Wahrheit verdeutlichen. So schreibt er in Vers 22 ja: Das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden. Also dort sagt Paulus, es ist eine Illustration, die etwas weitergibt, die einen wahren Gehalt einer geistlichen Wahrheit vermitteln soll. Und so finden wir diese Geschichte in 1. Mose 16, 18 und 21. Wir fassen sie jetzt kurz zusammen. Es ist eine Geschichte, die geprägt ist von Kinderlosigkeit, Scham, Konflikt, Flucht und Gottes Eingreifen. Die Geschichte setzt dort ein, dass Abraham, der ist 75-jährig, versprochen wurde, dass er ein Nachkomme geschenkt bekommt. Und zwar in dem Land, wo er wohnen wird, wo Gott ihm zeigen wird. So macht sich also Abraham auf mit seiner ganzen Siebschaft ins Land Kanaan und verlässt die ganze Umgebung, vertraut die Umgebung, wo er hergekommen ist. 10 Jahre später, er ist jetzt 85-jährig, er und seine Frau Sarah wohnen zwar in diesem verheißenen Land in Kanaan, aber Abraham weiß immer noch um diese Verheißung, aber es ist immer noch kein Nachkomme da. Sie sind immer noch kinderlos. Und seine Frau Sarah ist nicht nur alt, sondern sie ist auch unfruchtbar. Was muss dies für eine Not für die beiden gewesen sein? Der Schmerz, die Enttäuschung, der Frust, keine Kinder zu bekommen, obwohl doch da diese Verheißung ist. Denn kulturell ist es ja so gewesen, dass Kinderlosigkeit eine Schmach gewesen ist. Und so sieht Sarah den einzigen Ausweg durch eine Leihmutterschaft, durch Hagar, diese junge ägyptische Sklavin, um dadurch einen Sohn zu zeugen, den diese Sklavin dann austragen soll. Er soll auf dem Schoß von Sarah geboren werden, was damaliger Sitte so gewesen ist, dass es wie ihr eigenes Kind gilt. Also Abraham und Sarah wollen nicht länger warten, dass Gott eingreift, um ihren Sohn zu bekommen. Ihre Geduld ist am Ende. Wer kann es ihnen nach 10 Jahren Wartens, Geduldhabens verübeln? Sie nehmen die Sache selbst in die Hand und wollen den Verheißungen nachhelfen. Abraham willigt diesem Vorhaben ein, Hagar wird schwanger. Als Hagar schwanger wird, kommt es zwischen Hagar und Sarah zu Spannungen. Hagar wird von Sarah schlecht behandelt und sie flieht in die Wüste. Dort erscheint ihr ein Engel, der Hagar als ihr Gott, der sie in der Not sieht, begegnet, sie ermutigt und ihrem ungeborenen Kind eine Zukunft verheißt. Hagar bringt Ismael zur Welt, der als Stammvater der Araber gilt. 13 Jahre später, Sarah ist 89 und Abraham 99, bekommen sie durch 3 fremde Besucher die frohe Ankündigung. Nächstes Jahr, um diese Zeit, wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Diese Ankündigung hat, wie die Bibel berichtet, bei Sarah ein leises Lachen hervorgerufen. Wie soll das gehen? Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken. Und Abraham, der ist ja schon viel zu alt, dachte sie. Und wie es in 1. Mose 21 heißt, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wird schwanger und bekommt einen Sohn, den sie Isaac, was so viel heißt, erlacht, übersetzt heißt. Diese Geschichte endet dann so, dass Hagar zusammen mit Ismael von Abraham weggeschickt wird. Denn die Bibel sagt, denn nur die Nachkommen Isaaks sollen als Abrahams Nachkommen bezeichnet werden, also rechtmäßige Erben werden. Aber dennoch, Hagar und Ismael, sehen wir in der Bibel, können auf Gottes Fürsorge zählen. Denn Gott sagt zu Hagar, hab keine Angst, ich werde deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Was will also Paulus mit dieser Geschichte der Galatern und uns vermitteln? Welche Impulse können wir daraus nehmen? Paulus sagt ja im Vers 23, wie wir gehört haben, fasst er das so zusammen. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigen Handel geboren, der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden, nämlich so, dass es sich bei beiden Frauen um 2 Bündnisse handelt. Der eine Bund am Sinai geschlossen, bringt Sklaven hervor, er wird von Hagar repräsentiert. Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Denn dieses Jerusalem lebt mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Wie schon gehört oder hier gelesen, geht es um diese zwei Bündnisse. Hagar repräsentiert das Gesetz, die Werke und Sarah die Zusage Gottes, sprich die Gnade Gottes. Dies aus folgenden Gründen. Indem Abraham mit Hagar Ismael zeugt und nicht darauf wartet, dass Gottes Zusage sich erfüllt, setzen sie auf ihr eigenes Tun, auf ihr eigenes Dazutun. Ja, man kann sagen, das ist durchaus ein Glaubensakt. Jedoch, es ist ein Glaube an sich selbst, eine Selbsterlösung. Sie werden sozusagen wie Selbsterlöser. Denn Abraham setzt nicht auf Gottes Gnade und sein übernatürliches Eingreifen, obwohl doch Gott das zugesagt hat. Er setzt auf seine Möglichkeiten. In Vers 23 hebt ja Paulus dies hervor. Infolge menschlich eigenmächtigen Handeln wurde Ismael in diesem Sinne geboren. Also Hagar steht für den Versuch, das Gesetz, sprich die Werke, sich selbst zu erlösen. Und genau mit diesem Gesetz am Berg Sinai bekommt das Volk Gottes Richtlinie, wurde ihnen gegeben. Und diese Richtlinien haben nicht die Kraft, um sich selbst zu erlösen. Das heißt, hat nicht die Kraft, um Rettung zu bringen. Und an verschiedenen Stellen hebt dies Gott durch die Schreiben des Neuen Testamentes hervor. Wie Paulus zum Beispiel in Galater 2,16. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht an. Die Gesetze haben nicht die Kraft dazu. Wieso schreibt dann Paulus von Sklaverei? Der Reformator Calvin hat vom Gesetz durch drei Dinge, hat das Gesetz in drei Bilder dargestellt. Das Gesetz ist wie ein Spiegel, wie ein Riegel und wie eine Regel. Spiegel, das Gesetz zeigt uns Menschen, dass wir sündig sind und dass wir die Vergebung Gottes benötigen. Das Gesetz ist wie ein Riegel. Das Gesetz hat, wie gesagt, nicht die Kraft, uns Menschen zu erlösen. Das Gesetz kann uns davon in diesem Sinne abhalten, weil es wie eine Grenze zieht. Es sind wie Sicherheitslinien oder Zäune, wo uns gezeigt wird, bis hierher und bis nicht weiter. Das Gesetz ist wie eine Regel. Die Regel in dem Sinne, dass für uns Nachfolger und Nachfolgerin von Jesus Christus dient, dass es uns zur Ermahnermutigung wird, womit das Gesetz wie ein Scheinwerfer ist. Es zeigt den Weg, wie wir Jesus Christus nachfolgen können. Es zeigt uns den Weg, wie wir in schlechten und guten Tagen das Leben gelingen kann, wie wir Weisung und Führung für das Leben erhalten. Wenn jetzt also Paulus von Sklaverei spricht, dann hat es damit zu tun, dass das Gesetz ein Verdienstdenken impliziert, beziehungsweise die Werke, oder wie nach diesen Karten am Anfang gesprochen, ich sammle etwas und ich bekomme etwas davon. Vielleicht kennen manche von uns den evangelistischen Kurzfilm 6000 Punkte für den Himmel, wo genau dieses Denken aufgenommen wird. Worin exemplarisch dargestellt wird in diesem Gespräch, da kommt ein Mann an die Himmelspforte und in diesem Gespräch bringt er immer wieder hervor, wie gut und ein anständiges Leben, das er geführt hat und sagt, ich habe doch dies und das getan und bekomme doch so und so viele Punkte für das. Gottes Liebe und Gunst, wie man es auch in dieser Weise verdienen. Das christliche Leben wird reduziert auf das Halten von Verboten, Geboten und Regeln. Die Gerechtigkeit wird sozusagen abverdient. Aber Paulus bringt genau diese Gegendarstellung, Gegenüberstellung, um darauf aufmerksam zu machen, wir sind nicht Kinder Ismael, die versuchen, ihren Wert selbst zu verdienen, unsere Gerechtigkeit selbst abverdienen, ob als Fromme durch religiöse Leistungen oder auch als nicht religiöse Menschen, von welchen oft zu hören ist, solange man ein anständiges Leben führt, hat man doch nichts zu fürchten. Paulus erinnert also die Galater daran, dass sie nicht Kinder der Sklaverei sind, sondern der Gnade und Freiheit. Wer sein Vertrauen in Christus legt, gehört zur Linie, zur Verheißung, zum Nachkommen Abrahams. Wir werden Kinder Gottes. Wir leben aus dieser Freiheit. Und natürlich, wenn ich jetzt das so sage, dann ist die Frage, ja, wie sieht denn so ein Leben aus? Da werden wir uns die nächsten Sonntage darüber Gedanken machen. Somit unterstreicht Paulus, dass das Heil nicht nur menschliches Tun, sondern allein durch Gottes Zusage und Wirken geschieht. Es geht also darum, dass wir uns auf Gott verlassen. Abraham musste dies lernen, hat seine Lebenslektion gelernt, dass es nicht auf seine Bemühungen ankommt, dass er auf Gott sich verlassen soll, dass er auf Gott sein Vertrauen setzen soll. Und so will Paulus den Blick, wo dass sie das auf das Gesetz richten, dass die Galater wieder auf Jesus blicken, wer Jesus ist, was Jesus gemacht hat. Und so steht Isaac als das Bild der Gnade Gottes, dieser Zusage Gottes, was Madeleine am Anfang ausgeführt hat. Die Verheißung, das Versprechen, dass Gott wirken wird, eingreifen wird. So steht der Sohn Isaac für den Glauben an die Erlösung durch Gottes Gnade. Und das Evangelium besagt genau das, dass die Gerechtigkeit uns geschenkt ist durch Jesus Christus. Und das ist ja, wenn wir die Evangelien lesen, etwas, was die Frommsten der Frommen ein Dorn im Auge gewesen ist. Wo sie opponiert haben, wo sie sich gegen Jesus aufgelehnt haben, wo sie Jesus als Erlöser abgelehnt haben, weil sie sich mit ihren religiösen Leistungen Gottes Gunst verdienen wollten, somit gut dastehen wollten. Jesus ist zwar ein bekannter Rabbi, ein Wohltäter, jedoch ihr Erlöser ist er nicht. Gute Frage, wer oder was ist Jesus Christus für uns? Ein guter Lehrer, ein Vorbild, ein Wohltäter oder gerade auch unser Erlöser? So zeigt uns gerade das Evangelium, Jesus Christus hat den Platz für uns ausgefüllt. Er ist das sündlose und gerechte Lamm Gottes. Er bezahlt unsere Schuld am Kreuz, spricht uns gerecht. Martin Luther nennt dies ein fröhlicher Tausch. Und diesem fröhlichen Tausch, wo wir unsere Schuld Gott geben und wir dadurch Gerechtigkeit und auch vieles mehr bekommen. Vergebung, Versöhnung und Friede mit Gott. Unsere Beziehung wird wiederhergestellt mit der Hoffnung und Zuversicht, dass diese Gemeinschaft über unser Leben hinausgeht. Wir erhalten einen Platz in der Familie Gottes. Gott kommt mit uns, Gott kommt in unser Leben, lebt mit uns. Gott will uns verändern und lädt uns ein, Schritte in unserem Leben, in unseren Lebensbereichen zu gehen. Und ja, wie wir bei Abraham gesehen haben, das kann manchmal lange sein. Kann ein langer Weg sein. Man muss sich vorstellen, 24 Jahre von der Verheißung, bis die Ankündigung kommt. 24 Jahre waren das. Somit ist für uns heute Morgen an dieser Stelle die Frage, wie sieht es bei uns aus, wann und wo wir die Dinge selbst in die Hand nehmen wollen. Also wo wir Gott seinen Teil machen, wie er es versprochen hat. Und wo wollen wir uns unseren Beitrag, und wo sollen wir uns unseren Beitrag leisten? Zugegeben, das ist ein Spannungsfeld, auch für mein Leben. Wo sind die Gottesverheißungen allgemein für unser Leben? Wo will ich selbst machen? Wo will ich die Dinge selbst in die Hand nehmen? Und wo wird Gott in meinem Leben handeln? Und so spricht uns Gott, aber das gut zu wissen, gerade doch uns zu. Er macht seinen Teil und er will mit uns einen Weg gehen. Ja, manchmal, auch aus meinem Leben weiß ich, dass die Linien, die Wege manchmal nicht gerade sind. Dass sie manchmal schwer herausfordernd sind, dass es manchmal auch mühsam ist. Aber Gott zeigt uns auch immer wieder in unserem Leben und auch durch die Schrift, dass wir durch ihn befähigt werden, dass wir ermutigt werden und dass er in und durch uns wirken will. Zurück zu diesem fröhlichen Tausch. Wenn wir dieses unverdiente Geschenk, Danke. Zu diesem fröhlichen Tausch. Der Antrieb ist die Dankbarkeit. Ein Leben mit Christus, die Dankbarkeit für das, was er getan hat. Jesus nachzufolgen. Es geht um diese Freiheit, dass wir nicht nur tun müssen, sondern dass wir aus Antrieb das, was Jesus für uns gemacht hat, dass wir aus diesem Antrieb heraus das Leben gestalten und nicht aus einem Antrieb vom Verdienst denken. Gottes Gnade setzt uns sozusagen unser Leben in Bewegung. Womit angedeutet ist, in allem nichts tun oder tun, geht es um diese Frage, unsere Motive und letztendlich, woraus leben wir? Leben wir aus der Quelle der Gnade oder leben wir aus dem Gedanken und dem Denken eines Verdienstdenkens? Woraus leben wir? Eine andere Frage, wo man bei Paulus einsteigen kann, ist auch, leben wir aus der Perspektive, Bürger des Himmels zu sein? Paulus sagt, er spricht ja irgendetwas davon, von diesem himmlischen Jerusalem, welche unsere Mutter ist. Kannst du die nächste Folie bringen? Danke. Dort geht es ja darum, dass Sarah symbolisiert wird mit dem himmlischen Jerusalem. Womit er in Erinnerung ruft, dass wir eine neue Identität bekommen haben. Wir eine neue himmlische Herkunft haben. Dass wir durch die Erlösung, dass wir himmlische Bürger sind, eine himmlische Perspektive haben. Und wir haben auch schon an vergangenen Sonntagen davon gehört, dass wir dadurch, durch diese neue Identität, Kapitel 5 geht es ja dann sehr stark um diese Identität, dass wir eine neue Schöpfung sind. Zugang zu Gottes Gnade, ewige Gemeinschaft, Teilhabe an Gottes Herrlichkeit und dass wir Erben sind von Gott und Gott uns in dieser Beziehung an unserer Seite ist, uns Trost und Stärkung gibt. Leben wir aus dieser Perspektive, Perspektive des Himmels, dass wir eine ewige Bleibe haben. Und ich finde jetzt diesen Vers, also ich muss zugeben, wenn ich diesen Text anschaue, das ist so meine Lieblingsstelle in diesem Vers. Weil Paulus kommt als gewiefter Gesetzeslehrer noch auf etwas anderes zu sprechen. Und zwar kommt er auf die Unfruchtbarkeit zu sprechen. Jetzt fragt ihr euch, warum sagt Reto das? Ich erkläre es euch. Mit dem Ziel zu zeigen, dass diese Gnade Gottes durch das ganze Alte Testament hindurchzieht. So zitiert Paulus Jesaja 54. Dort steht, freu dich, du Unfruchtbare, die du nie ein Kind zur Welt gebracht hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nie Mutter geworden bist. Denn die Kinder der Einsamen werden zahlreicher sein als die Kinder der Frau, die einen Mann hat. Ja, zugegeben, Paulus, wo ich zum ersten Mal diesen Text wieder mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, du Paulus machst es uns wirklich nicht einfach. Denn dieser Text ist aus Jesaja und er ist ursprünglich für das Volk Israel gedacht, welches sich in Babylon befindet. Also 1000 Jahre nach Abraham, 600 Jahre vor Paulus. Die Israeliten sind also in Gefangenschaft. Und sie haben die Vorstellung, dass sie nie wieder in ihres Heimatland kommen. Dass sie nie wieder nach Hause kommen. Aber Gott sagt, nein, meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Ich bin mit euch. Und ich werde auch, wenn es aussichtslos ist, werde ich euch wieder zurückbringen. Und ihr werdet sowas von zahlreich sein. Also Paulus bringt diese Jesaja-Stelle ins Spiel und sagt damit, wenn Gott beschlossen hat, die Welt durch den Nachkommen von Sarah, die unfruchtbar gewesen ist, zu erlösen, ja dann spielt es für die frohe Botschaft keine Rolle, wer ich bin, wer ich einmal gewesen bin, woher ich komme, was ich alles getan habe, ob ich mich schwach fühle oder stark fühle. Wenn Sarah eine Zukunft hat, dann kann bei Gott jeder eine haben. Nicht die Abstammung, die Herkunft oder die Gesetzestreue begründet die Erlösung, sondern der Glaube. Und nicht unsere Abstammung, unsere Herkunft bestimmt das, wie Gott über uns denkt. Wenn wir über Unfruchtbarkeit sprechen, dann ist und bleibt es damals zur Sarah-Zeit oder wie auch in der Antike, wo der Wert der Frau darin gesehen worden ist, Kinder auf die Welt zu bringen, ein herausforderndes Thema. Außer Frage bringt es auch heute noch Menschen, Paare in seelische Herausforderungen. Denn ich habe einmal gelesen, dass jedes 8. bis 10. Paar in Mitteleuropa mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hat. So haben nun Paulus' Worte nicht nur eine theologische, sondern sie haben auch eine sehr seelsorgerische Note. Es ist ein tröstliches Wort, gerade für uns Leute, für uns Menschen und auch für kinderlose Paare. Hierzu möchte ich euch kurz eine Geschichte erzählen, die Timothy Keller in seinem Buch näher bringt. Die Geschichte, die bringt genau diesen Gedankengang von Paulus und von Jesaja näher. Und zwar steht diese Geschichte in Zusammenhang mit der Gründung der Gemeinde in dem New Yorker Viertel Harlem. Diese Gemeinde wurde gemäß meiner Recherche 1917 gegründet. Und zwar von einer deutschen Frau, die in Manhattan gewohnt hat. Durch ihren Bibelkreis sind zwei afroamerikanische Frauen aus Harlem zum Glauben gekommen. Diese deutsche Christin ist durch die beiden anderen Frauen gebeten worden, eine Arbeit in Harlem zu beginnen, so dass deren Freundinnen mit dem christlichen Glauben erreicht werden. Es ist so gewesen, dass diese deutsche Christin verlobt gewesen ist. Und ihr Verlobter hat nichts von dem wollen wissen. Denn er hat ihr gesagt, wenn du in dieses Viertel ziehst, dann heirate ich dich nicht. Sie ist hin und her gerissen zwischen diesem Ruf, den sie von Gott gehört hat, und ihrem Wunsch zu heiraten. Eines Tages stößt sie genau auf diese Jesaja-Stelle. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Und nach Prüfung dieses Wortes folgt sie diesem Ruf, entscheidet sich, eine christliche Gemeindearbeit aufzubauen. Und diese Arbeit ist heute noch sehr bekannt. Bethel Gospel Church in New York. Die ist über Jahre sehr gewachsen. Und diese Frau, wie sie erlebt hat, hat viel mehr Kinder, geistliche Kinder bekommen, als sie je in ihrer Ehe hätte erleben können. Natürlich ist außer Frage, dass es für diese Frau mehr als gut möglich herausfordernd gewesen ist. Aber ich denke, dieses Wort hat diese Frau, wie auch uns, bringt es uns Gottes Trost in unser Leben ein. Und aus diesem Trost heraus für unsere Herausforderungen. Wie schon angedeutet, und das finde ich eben genau das Geniale und das Schöne und das Wunderbare in diesem Wort. Unser Wert und unsere Identität liegt auf einem ganz anderen Fundament. Es liegt nicht auf Umständen, äußeren Merkmalen oder Leistungen, wie unseren Familienstatus zum Beispiel, oder wie viele Kinder das wir haben, welchen Beruf wir haben, wie viel Geld das wir haben, oder wie viele andere Dinge im Leben. Das Evangelium, sprich Gottes unverdiente Gnade, macht uns deutlich, unsere Quelle und unsere Wurzeln sind andere. Woraus wir Zuversicht, Hoffnung, Freude, Fülle, Güte in unser Leben bekommen. Wir sind geliebt und getragen in den Höhen und Tiefen unseres Lebens. Gott ist mit uns bis am Ende unserer Tage, sagt ja Gott. So hält Gott uns in unserer Hand. Geh mit uns einen Weg. Er hält den Schmerz aus. Er hält die Trauer aus. Und er ist, wie Hagar auch gesagt hat, er ist ein Gott, der mich, mein Leben und meine Situationen sieht. Wir schließen damit, dass wir auf die letzten Verse zu sprechen kommen. Also nicht, dass wir die jetzt auseinandernehmen, sondern dass wir die jetzt einfach kurz und knackig zum Schluss setzen. Paulus geht es also darum, die Galater zu ermutigen, die Quelle Gottes anzuzapfen. Sich für sie die zu entscheiden. Diese Quelle, die Vergebung und Rettung bringt, doch allein durch Jesus Christus. Paulus ermutigt die Galater, aus dieser Quelle zu leben und auch aus dieser Quelle zu handeln. So spricht also Paulus in Vers 28 bis 31. Und genau wie damals, genau so ist es auch heute. Auch ihr, liebe Brüder und auch Schwestern, seid Kinder der Verheißung, genau wie Isaak. Liebe Freunde, wir sind keine Kinder der Sklavin und stehen nicht unter dem Gesetz. Wir sind Kinder der Freien und Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens an. Amen.